Deutschlandfunk Interview.
1939 ließ die SS im Norden Brandenburgs das Konzentrationslager Ravensbrück errichten, explizit für weibliche Häftlinge. Das Lager wurde bis 1945 ständig erweitert. Auch ein kleineres Männerlager wurde angegliedert, doch der Großteil blieben Frauen. Und Ravensbrück wurde so zum größten Frauen-KZ der NS-Zeit. In den 6 Jahren, die das Lager bestand, wurden etwa 121.000 Frauen, Kinder und weibliche Jugendliche als Häftlinge registriert, sowie etwa 20.000 Männer. Zehntausende von ihnen wurden ermordet, starben an Hunger, an Krankheiten oder auch durch medizinische Experimente. Am 30. April 1945 wurde das KZ dann von der Roten Armee befreit und anlässlich dieses Jahrestages finden in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück seit gestern und noch bis Sonntag Veranstaltungen statt. Und die Leiterin der Gedenkstätte, Andrea Genest, ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Genest.
Ja, schönen guten Morgen.
Am 30. April 1945 hat die Rote Armee also das Konzentrationslager Ravensbrück befreit. Welche Situation haben Sie denn da vorgefunden?
Als die Rote Armee hier ankam, haben sie eigentlich gar nicht mehr so viel vorgefunden. Beziehungsweise das, was sie vorgefunden haben, war schrecklich. Es waren etwa noch 3000 Häftlinge hier im Lager, die nicht mehr gehfähig waren, die zurückgelassen worden sind, ohne jegliche Betreuung und viele waren auch bereits gestorben. Die Befreiung hat sich über mehrere Tage hingezogen. Zunächst wurden Häftlinge mit dem skandinavischen Roten Kreuz nach Skandinavien gebracht. Das waren insgesamt etwa 7.400 Frauen und Kinder. Dann ist Ende April hier ein großer Todesmarsch mit etwa 20.000 Menschen Richtung Nordwesten gegangen. Da wurden alle gehfähigen Häftlinge hineingeprügelt und mussten diese Strecke gehen. Und wie gesagt, als dann die Rote Armee hier ankam, waren noch diejenigen, die nicht mehr konnten.
Warum haben denn die Nationalsozialisten überhaupt KZs für Frauen errichtet?
Na, zum einen war Gefangenschaft, Gefängnis, Fürsorge, also auch Disziplinierungsmaßnahmen wie Fürsorge so immer geschlechtergetrennt. Das kannte man bereits. Und dann hatte man natürlich auch Sorge, dass es vielleicht zu Beziehungen zwischen Mann und Frau kam. Also man hat dann ein Stück weit auch den Männern nicht getraut. Und somit wurden sie getrennt voneinander gefangen genommen. Der zweite Punkt ist, man hat zunächst nicht so sehr mit den Frauen gerechnet. Also dieses Lager ist ja auch ständig ausgeweitet worden. Es war zunächst für 3000 Frauen geplant, dann für 10.000. Da aber Ravensbrück ja am Vorabend des Zweiten Weltkrieges im Mai 1939 eröffnet wurde, kamen natürlich mit jedem okkupierten Land nochmal Frauen dazu, die im Widerstand waren, die Regeln nicht befolgt haben. Und damit hatten die Nationalsozialisten auch gemäß ihrer Ideologie eigentlich nicht gerechnet.
Sie haben es jetzt schon angeschnitten, aber vielleicht könnten wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wer denn genau hier in Ravensbrück warum inhaftiert wurde.
Das war vielschichtig. Also zunächst vor dem Krieg waren es vor allem Deutsche, die hier inhaftiert waren, die auch aus dem vormaligen Frauenkonzentrationslager Lichtenburg hierher kamen 1939. Und da waren Jüdinnen darunter, Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen, Kommunistinnen, aber auch sogenannte Asoziale, also und Frauen, die nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten passten, aber auch zum Beispiel Roma aus dem Burgenland, also aus Österreich. Und wie schon erwähnt, nach Kriegsbeginn kamen dann immer mehr Frauen auch aus anderen Ländern hinzu und die Zahl der zivilen Zwangsarbeiterinnen nahm stetig zu, die hier ins Lager kamen. Denn als ab 1943 dann auch die KZ-Häftlinge in die Rüstungsproduktion mit einbezogen wurden, war es dann für die Nationalsozialisten auch nicht mehr ganz wichtig, ob sie jetzt in einem zivilen Zwangsarbeiterlager sind oder in einem Konzentrationslager.
Abgesehen davon, dass es in Ravensbrück nur sehr wenige Männer gab oder halt in dem Frauen-KZ nur Frauen, gab es denn zwischen dem Frauen-KZ und anderen KZs noch weitere Unterschiede?
Es gab durchaus Unterschiede und das merken wir auch an dem Männerlager, das es hier gab. 1942 ist ein Männerlager hier errichtet worden, am Rande des Frauenkonzentrationslagers zum Auf- und Ausbau des Lagers. Also auch da das Stereotyp, dass Frauen diese Bauarbeiten nicht tun würden, dafür die Männer gebraucht wurden. Gleichzeitig waren die Frauen aber auch in schwere Erdarbeiten, weil hier das Gelände nivelliert wurde, eingebunden und auch in die Bauarbeiten. Dieses Männerlager war extrem brutal. Vielleicht auch, weil es aus einem Strafkommando aus Dachau heraus gegründet wurde. Da haben wir furchtbare auch Erlebnisberichte. Das Frauenlager war einfach auch größer. Grundsätzlich waren die Regeln ähnlich. Man ist davon ausgegangen, dass Frauen nicht so leicht fliehen. Es gab zum Beispiel bei einem Frauenkonzentrationslager keine Wachtürme. Aber als das Männerlager dazu kam, wurden Wachtürme aufgebaut. Also schon daran sah man auch, dass der Blick auf die Lager doch sehr unterschiedlich war. Ein Unterschied ist mit Sicherheit, dass auch, dass die Mortalitätsrate, also diejenigen, die gestorben sind, nicht ganz so hoch war wie in Männerkonzentrationslagern. Und trotzdem hat man hier zum Ende des Lagers hin im Januar 1945 noch eine Gaskammer errichtet, in der dann auch nochmal 6000 Häftlinge ermordet wurden.
Sie haben es jetzt vorhin schon angesprochen, dass in Ravensbrück auch Frauen inhaftiert wurden, die in das Weltbild, das Frauenbild der Nationalsozialisten nicht reingepasst haben. Wie sah denn dieses Frauenbild der Nationalsozialisten aus?
Frauen waren grundsätzlich erstmal passiv und sie sollten Mütter sein, sie sollten Hausfrauen sein, sie sollten das System dienen und sie sollten oder dem System dienen und sie sollten die Kinder im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie erziehen. Darum ja auch die Einführung des Mutterkreuzes bei so und so vielen Kindern. Und das war die Rolle, die den Frauen zuerkannt wurde. Was ihnen nicht zuerkannt worden ist, ist eine aktive Rolle. Nichtsdestotrotz gab es aktive Frauen und auch aktive Nationalsozialistinnen und auch aktive Frauen im Widerstand. Aber damit wurde zunächst nicht gerechnet. Und das war ein Stück weit auch eine Chance für den Widerstand, dass Frauen ein Stück weit auch, wenn sie in den Widerstand gegangen sind, diese, sage ich mal, ideologische Blindfläche der Nationalsozialisten ein Stück weit auch ausnutzen konnten, um eben dann, weiß ich nicht, in einem Einkaufskorb etwas zu schmuggeln oder ähnliches. Denn die waren natürlich diejenigen, die im Alltag sich in dem Nationalsozialisten Deutschland auch bewegt haben.
Also aus Perspektive der Nationalsozialisten, das Bild, in das sie die Frauen gerne ja reingeschubst hätten, war ja wahrscheinlich aus Perspektive der Nationalsozialisten ein sehr hochgehaltenes, ein wertgeschätztes, aber im Kern hatte es dann doch relativ wenig damit zu tun, oder?
Naja, es haben sich schon viele Frauen auch da reingefunden. Es haben viele Frauen, sind dem Nationalsozialismus gefolgt, sind auch in die entsprechenden Organisationen gegangen. Aber natürlich gab es auch Frauen, die, weiß ich nicht, in der weiblichen Kriminalpolizei gearbeitet haben und hier als Oberaufseherin oder als Aufseherin gearbeitet haben. Das gab es auch. Und die Ideologie ist auf der einen Seite und das gelebte Leben ist dann immer noch mal etwas anderes.
Die Ideologie des Frauenbildes, die Frauen in erster Linie als Mütter, als die, die für den Nachwuchs sorgen. Was ist denn mit diesem Frauenbild passiert nach Ende des Dritten Reiches?
Und viele Frauen hatten schon während des Krieges eigentlich keine Chance, wenn sie es wollten, dieses auch zu leben. Denn die Männer waren an der Front und viele Frauen wurden dienstverpflichtet. Das heißt, auch wenn sie diese Rolle gerne ausfüllen wollten, so war es nach Kriegsbeginn mit der Einberufung vieler Männer dann auch kaum noch möglich, dass sie dann, wenn sie Kinder hatten, dann zum Beispiel nicht mehr arbeiten gegangen sind. Deswegen wurden die Dienstverpflichtungen auch stärker ausgesprochen. Und auch ab 1942 waren dann auch die Aufseherinnen, die hier im Lager gearbeitet haben, nicht immer unbedingt nur freiwillig hier, sondern wurden eben auch dienstverpflichtet. Sie hatten die Möglichkeit, auch wieder zu gehen, dann konnten sie zum Beispiel in einer Fabrik arbeiten. Aber dass sie arbeiten mussten, das war notwendig einfach für den Erhalt des Systems.
Die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück bietet ja auch viele Bildungsangebote an, für Jugendgruppen, für Schulklassen, aber auch für Erwachsene. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Realität von Frauen in diesen Frauen-KZs in Ravensbrück, dass dafür Sensibilisierung in der aktuellen Gesellschaft herrscht?
Also wenn die Menschen hier sind, ob jünger oder auch schon erwachsen oder Auszubildende, dann haben sie dafür eine große Sensibilität und natürlich erklären wir auch die Geschichte oder versuchen auch die Menschen ins Gespräch zu holen über die Inhaftierung von Frauen und auch zum Teil die Sexualisierung von ihrer Haft. Aber viele fragen in der Tat erstmal, warum gab es denn ein Konzentrationslager für Frauen? Also diese Frage bekomme ich erstaunlich häufig. Und vielleicht ist es wirklich nicht weniger bekannt. Und ich merke auch, dass Ravensbrück in Deutschland vielleicht oft weniger bekannt ist als zum Beispiel in Polen oder in Frankreich.
sagt die Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Andrea Genest, über 80 Jahre Befreiung des größten Frauenkonzentrationslagers. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Genest.
Ich danke Ihnen.